Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage.
Egal, ob wir über Leadership Culture oder High Performance Culture oder Gender Balance reden, in meinem Podcast hören Sie keine graue Theorie, das verspreche ich Ihnen, sondern Erfahrungen und Beispiele aus der Praxis für die Praxis.
Anke van Beekhuis ist High Performance Leadership und Gender Balance Expertin, Sparring Partnerin und Buchautorin.
Um als Unternehmen erfolgreich zu sein, braucht man eine Kultur, die es ermöglicht, Außergewöhnliches zu erreichen und neue Wege zu gehen. Diese erreicht man aber nicht auf ausgetretenen Pfaden und durch 0815 Herangehensweisen, sondern durch ganz neue Wege.
Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage.
Herzlich willkommen zu meinem Business Snack, dem Podcast mit Denkanstößen für Entscheiderinnen und Entscheider. Schön, dass du auch diesmal wieder dabei bist. Und wie der Titel bereits andeutet, möchte ich dir wieder Impulse mitgeben und dich ermutigen, deine aktuelle Rolle sowie deine Situation im Unternehmen bewusster wahrzunehmen und zu hinterfragen. In unserer Podcast-Reihe Business Snack High Performance Talks spreche ich mit HR-verantwortlichen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern sowie Vorständinnen und Vorständen, die sich täglich an der spannenden Schnittstelle von Menschen, Organisation und wirtschaftlichem Erfolg bewegen. Gemeinsam beleuchten wir, wie sich High Performance im Unternehmensalltag nachhaltig, menschlich und zugleich messbar gestalten lässt. Unsere Gäste geben Einblicke in ihre Erfahrungen, schildern konkrete Herausforderungen und zeigen, welche Strategien sich in der Praxis erfolgreich bewährt haben. Heute freue ich mich sehr, Frau Magister Heidi Adl-Wörrer bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen. Sie ist Geschäftsführerin und gesamtverantwortlich für die Austro LBK Gruppe. Damit führt sie ein Unternehmen, das hochwertige Land-, Bau- und Kommunalmaschinen mit technischer Kompetenz, starker Serviceorientierung und klarer kaufmännischer Steuerung verbindet. Heidi war zudem Präsidentin der Industriellen Vereinigung Burgenland und hat damit auch über ihre Unternehmen hinaus Verantwortung für Standort, Industrie und Arbeitsplätze übernommen. Die Austro LBK Gruppe wurde 2018 als Dachgesellschaft für die Land-, Bau- und Kommunalmaschinenaktivität der Austro Holding gegründet. Mit starken Marken wie Deutz-Fahr und GCB steht das Unternehmen für hochwertige Maschinen, verlässliche Service und technische Kompetenz von Traktoren, Mähdreschern und Ladern bis zur Lösung für Bau, Landwirtschaft und kommunale Anwendungen. Heidi führt ein Umfeld, in dem operative Exzellenz, Servicequalität und finanzielle Klarheit unmittelbar zusammenwirken müssen. Wer Maschinen verkauft, wartet und einsatzbereit hält, verkauft letztlich Verlässlichkeit. Dafür braucht es starke Prozesse, gute Führung, schnelle Entscheidungen und Teams, die Kundennähe nicht als Schlagwort verstehen, sondern täglich leben. Ich freue mich auf das Gespräch darüber, wie man aus finanzieller Klarheit, technischer Kompetenz und einer starken Servicekultur nachhaltige Spitzenleistung entwickelt. Herzlich willkommen, Heidi. Ich freue mich, dass ich bei euch am Standort sein darf.
Ja, danke, Anke. Ich freue mich auch sehr auf unseren Podcast.
Wir haben ja in unserem Podcast so die 8 Säulen, die wir besprechen, von High Performance, von meinem Buch auch ein Stück und auch von unserer wissenschaftlichen Arbeit. Und eine Frage, die ich immer am Anfang stelle, ist, was bedeutet High Performance Culture konkret für dich in deinem Arbeitsalltag?
Ja, also für mich bedeutet High Performance Culture nicht einfach höher, schneller, weiter. In einem Unternehmen wie die Austro LBK Gruppe, wir haben ja die großen Marken, du hast das schon erwähnt, Deutz-Fahr und GCB, wir sind in einem wahnsinnig volatilen Markt unterwegs. Das bedeutet vor allem, schwierige Entscheidungen zu treffen, sie wertschätzend, transparent und mit dem Blick aufs große Ganze umzusetzen. Ich bin ja, wie du weißt, seit einem Jahr eben an der Spitze der Austro LBK Gruppe und die Zeit war extrem intensiv. Also in dem Jahr habe ich so viel gearbeitet. Ich habe immer schon viel gearbeitet, aber das war natürlich nochmal eins mehr. Und gemeinsam mit meinem Team schaue ich mir jeden Prozess an. Wir drehen jeden Stein um, sprichwörtlich, und stoßen immer wieder auf veraltete Abläufe und Ineffizienzen. Und manche Entscheidungen waren dabei nicht einfach. Wir mussten auch Mitarbeiter abbauen und Standorte schließen. Und das war wirklich High Performance. Mhm. Ja, ich glaube aber, dass in diesem Umfeld, ja, also in diesem volatilen Umfeld, um hier handlungsfähig zu bleiben, glaube ich, braucht es ganz viel Resilienz und Lösungskompetenz. Mhm. Und ja, also ich denke, es ist ganz wichtig, High Performance Culture auch hier klare Prioritäten zu setzen, Verantwortlichkeiten neu zu ordnen und Bewährtes kritisch zu hinterfragen. Und
ja.
Das war's.
Ja, aber das habt ihr in eurem Prozess gemacht, in einem Jahr beeindruckend, wirklich. Aber es war notwendig.
Es war notwendig, wir haben das angestoßen, wir sind noch nicht fertig, aber es war notwendig, es war sehr interessant bisher und ja, ich freue mich schon auf die Umsetzung und es wirklich auf die Straße zu bringen und dass man auch die Ergebnisse sieht.
Ja, welche Rolle hat im letzten Jahr auch die Führungskräfte genommen für dich in einer, oder was übernehmen die Führungskräfte in einer High-Performance-Culture?
Ja, also die müssen natürlich klar die Ziele setzen und entsprechend die Mitarbeiter auch mit ins Boot bringen. Ja, also die Mitarbeiter, die mit verbleiben oder die hier verbleiben. Ich brauche eine motivierte Mannschaft. Ja, auch wenn ich die Mannschaft reduziere, müssen die Mitarbeiter, die verbleiben, natürlich motiviert sein, starken Fokus haben auf das große Ganze, auf das Ziel und entsprechend ihren Beitrag dazu leisten, dass wir das umsetzen und auf die Straße bringen.
Wie ist den Führungskräften gegangen in der Zeit? Mit deinem klaren Fokus, weil du klingst, als hättest du eine ganz klare Zielsetzung gehabt. Ja? Und wie ist es ihnen da gegangen? Sind sie mitgegangen den Weg?
Der Business Snack. Reden wir mal Tacheles.
Ja, sie sind mitgegangen, aber es war bisher so, dass viel auf das Top-Management fokussiert war. Das heißt, es ist auch viel hochdelegiert worden. Mhm. Und ich denke, jetzt ist tatsächlich schon die zweite Ebene stärker und kann jetzt da auch tatsächlich ihren Beitrag dazu leisten, das große Ganze zu erreichen oder auch den eigenen Beitrag zu sehen und selber eben Orientierung geben und so weiter. Also ich denke, wir haben das jetzt schon etwas runtergebrochen, dass eben nicht alles auf die Spitze fokussiert ist, sondern eben auch die zweite Ebene schon gut etabliert ist.
Sehr gut, das heißt partizipativ gearbeitet im letzten Jahr.
Genau, ja.
Sehr gut. Welche Unternehmenswerte siehst du als entscheidend? Gerade im letzten Jahr hast du wahrscheinlich einige erlebt für eine High-Performance-Culture, wo du sagst, das ist unbedingt notwendig auch für Wachstum und fürs Weiterkommen.
Also der wichtigste Wert ist für mich Vertrauen. Das ist total wichtig, mal das Vertrauen der Mitarbeiter aufzubauen. Dann braucht es eine Offenheit, also tatsächlich auch, um über die Probleme reden zu können, offen reden zu können, auch über Fehler reden zu können. Da ist natürlich auch immer schwierig, wenn man die Vergangenheit kritisiert, kritisiert man ja auch alle Mitarbeiter, die hier sitzen. Ja, wie macht man das so, dass man die mit ins Boot nimmt, einen neuen Weg zu gehen? Ja, dann, ich glaube, was ganz wichtig ist, ist eben einen ganz klaren Fokus zu haben, Klarheit zu haben, wenig zu machen, also wenige Projekte, die wirklich wichtigen Projekte zu definieren und zu sagen, das machen wir jetzt und sich auch darauf zu konzentrieren und nicht zu verlieren, ah, das wäre auch noch schön, das wäre auch noch schön, machen wir das noch. Das ist ganz wichtig, da den Fokus zu halten. Mir persönlich ist Wertschätzung sehr wichtig, weil ich glaube, dass auch eben den Mensch als Ganzes zu sehen ganz, ganz wichtig ist und da gehört Wertschätzung dazu und natürlich Lösungsorientierung, also weg von diesem Problem, ah ja, haben wir immer schon gemacht, ist schwierig, zu sagen, okay, das ist jetzt so, wie ist die Lösung, wie könnte die Lösung ausschauen?
Mhm. Habt ihr diesen Switch geschafft im Führungsteam, dass du sagst, die schauen auf Lösungen und kommen mit Lösungen zu dir?
Ja, es kommen natürlich viel mit Problemen. Ich meine, ich glaube, das ist jetzt eine Kultur in Österreich, dass man auch viel über Probleme spricht, aber man muss die Lösungen halt einfordern und sagen, okay, Problem ist da, Lagebeurteilung ist so und so, was ist die Lösung, wie könnte man es angehen? Und die Lösung ist da, die Leute wissen die Lösung. Ja. Manchmal ist es halt so, ich habe die Ressourcen nicht, ich kann es eigentlich nicht entscheiden, aha, so und so, aber die Lösung, die meisten Lösungen sind da, die sachlichen Lösungen gibt es. Ja.
Ja, du hast ja auch Expertinnen und Experten im Unternehmen, wie jedes Unternehmen und es wäre ja eine Anmaßung fast, wenn du jemand die Lösung hättest, ja, weil du hast ja Top-Leute im Unternehmen.
Genau. Und die Lösung muss man entsprechend, also ich glaube, da ist auch wichtig, die Leute ins Boot zu bringen und zu sagen, ihr kennt die Lösung, sie ist da.
Ja, herauszukitzeln aus
genau.
den Leuten.
So ist es, ja.
Nach der Einleitung geht es dann immer in diese 8-Säulen-Befragung rein. Teile wurden schon beantwortet, aber wir gehen trotzdem damit die Zuhörerinnen und Zuhörer auch abwägen können, wie macht es jeder im Unternehmen. Jeder geht anders heran, hört den Podcast. Gehen wir mal auf die erste Säule ein, der High-Performance-Culture, wie wir es auch sehen in meinem Buch 8 Säulen der High-Performance-Culture im 21. Jahrhundert. Ergebnisorientierung. Welche Rolle spielt gerade in eurem Change oder in eurer Veränderung, spielt Ergebnisklarheit in deiner täglichen Führungsarbeit? Wie misst du persönlich Erfolg mit deinem Team auch jenseits der klassischen KPIs?
Also es ist, das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Ja. Und wie schon gesagt, es ist total wichtig, eben dieses große Ziel zu haben. Das große Ziel ist eben, nachhaltig profitabel zu sein. Und steht jetzt nicht das nachhaltig im Vordergrund, sondern eben nachhaltig bedeutet da jetzt eben mehrere Jahre in Folge.
Also langfristig.
Langfristig profitabel zu sein. Und eben dann zu sagen, um runterzubrechen, was ist dein Beitrag? Also was ist der Beitrag von jedem Mitarbeiter? Und das, ja, ich habe oft erlebt, dass Mitarbeiterinnen, Mitarbeitende sehr engagiert sind. Aber wenn das Ziel nicht klar ist, dann ist da viel Aktivität. Aber es ist halt eigentlich Aktionismus. Ja? Und deswegen muss das Ziel ganz, ganz klar sein. Und dann ist es auch gut, eben wirklich dass alle daran arbeiten, dieses Ziel zu erreichen.
Mhm. Aktionismus bringt es extrem auf den Punkt. Das ist sehr oft in Organisationen, wo alle tun und machen, aber oft nicht wissen, worauf zahlt es eigentlich ein. Ja? Und KPIs ist das eine, aber der Weg dorthin muss ja auch irgendwie gemessen werden. Wie macht ihr das? Sprecht ihr regelmäßig in Meetings darüber, wie ihr zu dem Ziel kommt? Tauscht ihr euch aus? Reflektiert ihr euch?
Also es gibt ein großes Meeting für die Führungskräfte, das ist alle 2 Wochen findet das statt und da zeige ich eine Folie, da zeige ich jedes Mal unser Ziel und jedes Mal unsere 4 Initiativen, die wir eben entsprechend leben oder auf den Punkt bringen wollen. Und eben da wird dann besprochen, okay, was ist es passiert in den letzten 2 Wochen, um dieses Ziel zu erreichen, was machen wir in den nächsten 2 Wochen, um dieses Ziel zu erreichen, und jeder gibt halt da seinen Beitrag und jeder hat auch eine Aufgabe, das große Ganze zu erreichen.
Jetzt würden einige Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, also ich stimme dir total zu, dieses Ziel immer vor Augen zu haben, wir arbeiten auch so mit unseren Kunden und es ist überdurchschnittlich, wie oft man vergisst, welches Ziel wir eigentlich haben, ja, auch in Projekten. Aber viele würden jetzt sagen, alle 2 Wochen gehst du mit denen die Ziele durch, also noch einmal wiederholst und schaust es an. Warum ist das so wichtig aus deiner Sicht?
Naja, das ist wichtig, weil die Wiederholung ganz einfach die Klarheit bringt und auch die Fokussierung drauf. Es sind ja nur 4 Schlagworte, ja. Und mittlerweile wissen aber alle natürlich, wir haben 2 Offensiv- und 2 Defensivziele. 2 Offensivziele, wo wollen wir hin? Wachstum, also wachstumsorientiert. 2 Defensivziele, ja, was wollen wir verändern an Prozessen und was wollen wir da machen? Und es sind 4 Schlagworte, die mittlerweile wirklich alle kennen, ja. Und es verändert sich ja alle 2 Wochen etwas, ja. Jeden Tag passiert was uns näher zu diesem Ziel bringt, diesem Gesamtziel bringt. Und ich glaube, wenn ich jedes Mal irgendwas anderes aus der Tasche oder eine andere Folie hätte, ja, dann wäre das wahrscheinlich verwirrend für die Leute. So, das haben sie schon gesehen, da wissen sie jetzt schon, was da dahinter steht. Und ich glaube, das manifestiert sich dann halt irgendwann einmal, dass man sagt, okay, da wollen wir hin. Das ist jetzt offensichtlich wirklich unser Ziel.
Ja, und manche verstehen es erst nach 3 Monaten oder nach einem halben Jahr, dass es jetzt wirklich das Ziel ist und dass es da kein links, rechts gibt, sondern genau das. Und das unterschätzen wir sehr oft bei Menschen, dass man dann das Gefühl hat als Geschäftsführung oder in der Leitungsfunktion, ja, da wiederhole ich mich ja wie ein Prediger oder eine Predigerin, ja, aber das ist unsere Rolle auch in einer Führungsposition, zu wiederholen, zu wiederholen, zu wiederholen, weil die Geschwindigkeit des Aufnehmens bei jedem unterschiedlich ist, ja. Der eine sagt, ah, ich hab's verstanden nach dem ersten Mal, und der andere oder die andere sagt, 3 Monate später, ah, jetzt habe ich es. Ich habe sogar in Projekten nach 9 Monaten erst dieses, ah, jetzt habe ich es verstanden bekommen, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt haben wir 9 Monate darüber gesprochen, aber jetzt ist es angekommen. Ist total frustrierend manchmal für bei uns Projektmitglieder, wo ich sage, Leute, aber sind wir doch froh, dass es nach 9 Monaten passiert ist, weil gar nicht wäre viel schlimmer, wenn sie es nicht wissen oder nicht sehen, ja. Bei der Entwicklungsfähigkeit und Mindset, was bedeutet für dich ein wachstumsorientiertes Mindset? Du hast schon über Wachstum gesprochen. Wie lebst du das in deiner Rolle?
Gut, also persönlich ist es für mich, Wachstum bedeutet neugierig bleiben und nie glauben, alles zu wissen. Da kommen wir relativ schnell zum lebenslangen Lernen. Also ich glaube, es gibt so viele interessante Felder, die eben jetzt angrenzen, selbst an das Feld, wo man eben gut ist, dass man sich immer weiterentwickeln kann und weitere Türen öffnen kann. Ja? Und das ist, glaube ich, total wichtig. Fragen stellen, Neues lernen, eben zu sagen, ich bin nicht perfekt, ich lerne noch bis zum Lebensende, werde ich Sachen dazulernen. Ja? Und ich glaube, gerade jetzt, wo ja ganz viel passiert Richtung Digitalisierung, KI, Automatisierung, wir haben neue Kundenanforderungen, also da ist lebenslanges Lernen ganz wichtig. Mhm. Wer stehen bleibt, verliert. Also ich glaube, es ist so spannend, eben neue Sachen zu lernen und die jetzt auch da wieder zu integrieren. Genau, also das ist Wachstum.
Da hast du auch meine Frage schon beantwortet. Welche Rolle spielt Lernen für dich, sowohl individuell als auch im organisatorischen Kontext? Gehen deine Leute raus und lernen?
Der Business Snack aus der Praxis.
Ja, also die gehen sicher, ich meine, ich glaube, wenn man Lernen wirklich ganzheitlich begreift, das ist ein tägliches Lernen von jedem von uns. Also wer jetzt sagt, ich bin ausgelernt, ich glaube, das gibt es heute nicht mehr. Aber wir haben natürlich auch sehr viele technische Schulungen, wir schulen Vertriebskompetenz. Ich würde auch gern, wenn dann die Zeit das erlaubt, und ich glaube, es ist auch wichtig, das zu machen, eine Führungskräfteentwicklung zu machen. Ich glaube, auch da ist einiges, jeder kann da viel noch dazu lernen, ja. Und Lernen ist ja auch, wenn man Bereiche zusammenspannt und sagt, schaut sich das Thema an, dann lernt einer vom anderen, ja. Also die Leute viel mehr zu vernetzen. Und dieses Lernen im Alltag ist eben auch total wichtig, eben Projekte reflektieren und da entsprechend Erfahrungen auszutauschen.
Okay. Verantwortung und strategisches Denken. Also man kann schon raushören, ja, dass es sehr strategisch ist, was ihr da vorhabt. Wie gelingt es dir, operative Exzellenz, also wirklich im Alltag, ja, mit strategischem Denken zu verbinden, dass ihr immer wieder diese Ebene, der Metaebene, welche strategischen Stoßrichtungen haben wir, du hast gesagt, 14-tägige Meetings. Gibt es noch etwas, was ihr da nehmt oder verwendet? Und was sind aus deiner Sicht die größten Hebel, um Verantwortung im Team wirklich zu stärken?
Naja, das Tagesgeschäft ist für uns alle sehr intensiv. Also ich sage mal, man kann sich natürlich 24/7 mit E-Mails, Anrufen, Sure-Fixes und so weiter zugleistern. Ja, also das, glaube ich, das wissen wir alle. Ja. Wichtig ist halt, sich da Zeiten zu schaffen, wo man sich rausnimmt und tatsächlich was vorzunehmen für die Woche. Die Woche am Ende schaffen wir das und das. Und das ist auch wichtig. Also das, unter dem steht auch dieses Führungskräftemeeting alle zwei Wochen, neben dem Ziel und auch diesen vier Initiativen, dass wir sagen, okay, was passiert jetzt die nächsten zwei Wochen, was nehmen wir uns vor? Das schreibe ich auch mit. Und ich denke, wenn man sich da was vornimmt, und das sind natürlich jetzt nicht, also das sind die Themen neben dem Tagesgeschäft, also die größeren Themen, ja, die Frage, wie strategisch ist man da schon, aber dann bringt man auch da entsprechend für diese Initiativen was vorwärts, ja, und ist eben nicht diese Sog in dieses Tagesgeschäft, diese wahnsinnig stark, und da kann man sich natürlich total verlieren, aber Strategie, also so Zeitfenster für strategische Themen zu finden und die Strategie dann auch wirklich zu verfolgen und die Entscheidungen auch umzusetzen, das ist eben der Schlüssel zum Erfolg.
Und dadurch, durch diese Weeklies oder diese 14-tägigen Meetings, holst du auch die Verantwortung im Team raus oder kitzelst auch raus, wenn man es
sehr stark
gehabt hat.
Ja, also wenn dann klar ist, okay, die vier Initiativen setzen wir um, und da gibt es natürlich auch Verantwortlichkeiten und da muss auch was weitergehen. Ja? Also gibt es einen Zeitplan dahinter und ja.
Du hast das auch erwähnt, so strategische Themen sind manchmal on top, aber irgendwann sollen sie ja auch ins Tagesgeschäft übergehen, weil sie halt nicht mehr nur strategische Themen sind, sondern irgendwann zum operativen Thema wird, oder?
Natürlich, ja. Also das umzusetzen, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich will jetzt so und so viele neue Händler, dann habe ich die dann irgendwann einmal implementiert und dann wäre das eigentlich wieder im Operativen mit integriert.
Genau,
ja.
Genau. Weil das oft verwechselt wird, weil immer wieder mir gesagt wird, ja, aber strategische Themen sind ja on top. Und ich sage, nein, sie sind eine Zeit lang überschneidend, bis man sie erreicht hat. Und dieser Überschnitt, darüber klagen ja die meisten Menschen, dass da mehr Aufwand entsteht. Aber eigentlich, wenn man strategisch tagtäglich arbeitet an den strategischen Eckpfeilern, dann sollte es irgendwann einmal das operative Business sein, bis wieder neue Eckpfeiler kommen.
Ja, und oft ist es ja so, also es wäre dann schön, was zu finden, wo man sagt, das strategische Thema, wenn das umgesetzt ist, natürlich gibt es da diesen Berg, den man überschreiten muss, aber dann ist es leichter, ja. Dann hat man die Prozesse vielleicht einfacher, dann hat man weniger, klarere Strukturen und das sollte ja die Motivation sein, da auch durchzugehen oder über den Berg drüber zu kommen.
Ja, sehe ich auch so. Und spätestens, wenn es leichter geht, weiß man, jetzt ist es im operativen Business angekommen, sage ich immer. Dass, ja. Wenn meine Leute sagen, boah, jetzt flutscht es aber, dann sage ich, ja, jetzt sind wir im operativen Business angekommen. Ja, mit unseren eigenen Themen, aber auch in der Beratung merken wir das, dass dann irgendwann dieser Flow ist, wo man sieht, aha, jetzt gleitet es über in dieses, ins tägliche Business und wird nicht mehr on top gesehen. Ja, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Schnittpunkt irgendwann einmal, ja, auch für Geschäftsführungen. Oder?
Genau. Ja. Ja.
Kommunikation und Informationsfluss. Wie schaffst du es in Zeiten der Informationsflut, Klarheit und Orientierung in der Kommunikation zu sichern, gerade bei so einem Change auch? Und gibt es Kommunikationsrituale, die du im letzten Jahr auch erkannt hast, die gut sind und bewährt haben? Oder hast du altbewährte Prinzipien und Möglichkeiten oder Rituale?
Naja, also die Priorisierung, das habe ich ja schon erzählt, also wenige Dinge und die halt immer wieder. Es ist natürlich so, dass wir neben dem Führungskräfte-Meeting auch immer wieder alle Leute zusammenholen. Mhm. Es gilt generell, mit einfachen Worten zu sprechen. Also nicht, weil alle so, wie soll man sagen, weil alle so einfältig sind, sondern ich glaube, die Kunst ist es eigentlich, komplexe Sachen einfach zu machen und auch einfach zu erzählen und eben sich auf wichtige Informationen zu konzentrieren und halt nicht alles rundherum, ja, jede Kleinigkeit da irgendwie auch an alle zu erzählen. Also Information ist sicher total wichtig, weil ich merke selber immer, wenn ich zu spät informiere, und ich meine, das ist oft eine Stunde zu spät, ja, es ist sofort die Gerüchteküche da und dann werden Informationen falsch interpretiert, niemand informiert mich und so weiter. Ja. Also da muss man sehr aufpassen, dass man gut, transparent und auch rechtzeitig informiert.
Ich hatte heute das zum Thema Kommunikation bei einem Kunden einen Namensverdreher drinnen. Einfach bei so vielen Personen kann das einmal passieren. Ich hatte sofort die Rückmeldung, das ist es jetzt anders oder so, ja. Und ihr merkt, wie schnell eigentlich dann ein Irrtum aufkommt, dass irgendwer Einfluss darauf hatte, dass jetzt wer anderer anscheinend da jetzt zum Zug kommt. Und ich hatte einfach nur einen Namensverdreher drinnen. Und es war innerhalb von kürzester Zeit war da eine Dynamik, die man nur durch eine Namensveränderung, die unabsichtlich passiert ist, entstanden ist. Und da sieht man, wie Kommunikation eigentlich feingliedrig ist und was man anrichten kann. Ja, ich konnte es klären, weil Fehler passieren, aber faktisch, das war ein sehr spannender Moment wieder mal, so dieses Aha-Erlebnis, man lernt ja nie aus und man glaubt, man hat es eh immer drauf, aber wie schnell, wie in kürzester Zeit, also nicht einmal eine Stunde hat es gedauert, ja, dass das fast, ich würde sagen, explodiert ist, ja, oder die Möglichkeit dazu war, und das ist sehr, sehr spannend, da sieht man eigentlich, wie wichtig es ist, vorsichtig zu sein in der Kommunikation und achtsam zu sein, passiert aber nicht immer, oder?
Absolut, das ist sicher total wichtig und einen zweiten Effekt möchte ich auch, der fällt mir jetzt gerade ein, es gibt ja viele Leute und ich meine, man muss sich nur selber beobachten, die nach der dritten Folie eigentlich weg sind, also abgleiten. Ja. Und insofern ist, glaube ich, auch wichtig, eben das Publikum da mit einzubeziehen und auch zu sagen, dass jeder wichtig ist und wie auch immer Beispiele zu bringen, Leute vor den Vorhang zu holen und, ja, auch die anderen einzubeziehen, also möglichst viele einzubeziehen. Ja. Das ist, glaube ich, auch wichtig, dass das nicht so nach der dritten Folie ist es eh schon langweilig und man dämmert weg. Also ich glaube, das ist auch total wichtig, um die Message auch rüberzubringen. Also kurz, klar und da auch entsprechend das Publikum einzubeziehen.
Und Sichtweisen dazu holen. Ja, genau. Macht ihr Downholes oder macht ihr das real, indem ihr zusammenkommt?
Real, aber es sind natürlich auch immer, da wir ja über Österreich verstreut Leute haben, sind immer wieder Leute hybrid dabei, also doch einige. Und das ist dann immer so eine kombinierte hybride Version.
Okay. Werte hast du schon erwähnt. Wie sorgst du dafür, dass Umsetzungskraft nicht nur ein Anspruch bleibt, sondern wirklich spürbar ist? Also du hast es zuerst schon gesagt, die PS auf die Straßen zu bringen. Wie schafft ihr das jetzt auch mit diesem Wandel, den ihr da vollzieht?
Naja, eben durch dieses Nachverfolgen, die Entscheidung ist getroffen und wir machen das jetzt. Und dann gibt es einen klaren Zeitplan und so priorisieren wir das und setzen das konsequent um. Also genau, das klingt eigentlich, so einfach.
Ja, ist es auch. Und mit dieser Konsequenz, die du am Anfang schon angesprochen hast, ja, das Fokus, Konsequenz und Durchhalten, alle drei Faktoren erwähne ich im Buch, ist ein, und dieser Rhythmus, der 14-tägige, verschafft dir das natürlich. Du hast immer den Fokus, du hast immer, du bist on point an den Themen dran, du kannst entscheiden, weil es kurzfristig ist, kein Quartalsmeeting, sondern 14-tägiges Meeting. Und das verbindet natürlich auch noch dein Führungsteam, würde ich sagen, oder? Genau.
Ja, absolut. Aber ich meine, es gibt natürlich auch immer wieder Schwierigkeiten und schwierige Themen, die muss man halt ansprechen. Mhm. Auch immer wieder erklären, warum wollen wir das jetzt machen? Warum ist das wichtig? Es klingt jetzt sehr einfach, aber es ist natürlich schon ein harter Weg.
Ja, sehr hart. Weil diese Konsequenz einzuhalten in der Kommunikation ist, ich sage immer, permanent in meiner Sprache charmant penetrant zu sein als Führungskraft, oder? Weil wenn du einmal loslässt, auch ein Stück, dann, ich sage immer, ich vergleiche das mit Zügeln bei Pferden. Ja, man muss die Zügel in der Hand haben, aber die Frage ist immer, wie stark man beeinflusst, ja, und genau, die Richtung vorgibt.
Meine Werte sind, weil du Werte angesprochen hast vorhin, Werte sind für mich total wichtig. Ich glaube nämlich, dass Werte auch ein einfaches Führungsinstrumentarium sind. Also einfacher oft als da musst du rechts springen, da jetzt nach links gehen, sondern eben einen Wert zu implementieren. Und ich habe es einmal erlebt und ich lebe es ja oft, du beschreibst das ja auch so schön, dass ja Werte irgendwo nur auf einer Tafel hängen und eigentlich überhaupt nicht gelebt werden. Mhm. Also das ist auch total wichtig. Das muss ich sagen, das haben wir noch vor uns, tatsächlich nochmal über die Werte zu diskutieren, die es natürlich da gibt. Das Unternehmen ist ja schon, also die ALBK ist gegründet worden 2018, aber die Deutz und so weiter gibt es ja schon sehr viel länger. Aber da nochmal sich über die Werte klar zu werden und zu sagen, okay, das sind jetzt unsere Werte und was bedeutet das für uns? Also das, glaube ich, ist auch sehr, sehr wichtig. Und die halt auch, da auch zu sagen, was heißt denn das jetzt für uns im Alltag? Ja, wie können wir das miteinander leben? Ja, was heißt denn das? Ja?
Genau, weil ich, also die spreche, glaube ich, regelmäßig drüber im Podcast, aber wir erleben halt die Worte. Und letzte Woche wieder oder vor zwei Wochen wieder so ein Gespräch geführt und ich habe gesagt, okay, was heißt denn Wertschätzung? Ja, weil Wertschätzung bei dir heißt was anderes als bei mir. Aber was heißt es? Und das ist ja nicht auf das, was es ankommt, sondern es kommt darauf an, wie leben wir Wertschätzung? Wie wollen wir das leben? Was lernen wir unseren Mitarbeiterinnen als Führungskräfte auch? Ja, ist Grüßen Wertschätzung? Ja, ist das unsere Philosophie? Dann hat mir mal ein Unternehmer gesagt, ja, das ist es, das will ich haben. Dann sage ich, ja, aber dann ist Wertschätzung bei euch, man grüßt sich gegenseitig, man fragt sich, wie es einem geht und ja, genau, genau. Und dann sage ich, ja, aber das ist so simpel, wie es klingt, aber das müsst ihr definieren, was Wertschätzung ist, weil das ist eine Metaebene Wertschätzung. Wertschätzung ist kein, da verstehen fünf Leute am Tisch unterschiedliche Themen.
Ja. Ja.
Oder Vertrauen ist auch kein Wert. Das ist ein Ergebnis, was man haben möchte. Aber was muss man tun, dass man Vertrauen kriegt in der Organisation? Ja? Mhm. Ein Wert ist ja oft das Ergebnis von etwas. Ja? Aber öfter muss man darüber sprechen, was muss man tun? Wie ist der Weg dorthin?
Ja. Und was bedeutet es für uns? Ja?
Genau.
Das kann man ja arbeiten.
Der Business Snack, die Denkanstöße.
Balance und Ressourcen, was bedeutet für dich Fokus aufs Wesentliche und wie schaffst du Raum dafür im Alltag? Hast du eine persönliche Strategie, um unnötigen Ballast loszuwerden? Ihr habt es ja gerade ausgemistet ein bisschen, oder?
Genau.
Und schaut euch Prozesse an. Gibt es irgendwie eine Strategie, wie du da vorgehst, wie du merkst, das brauchen wir nicht mehr und wie schaffst du auch die Leute da reinzuholen?
Also Fokus ist eben total wichtig. Ich habe auch gewisse Sachen, die total relevant sind, aber nach hinten geschoben. Ich habe gesagt, na, wir machen jetzt die vier Sachen, aber das machen wir später. Bewusst zu entscheiden, was tun wir, was tun wir nicht und vielleicht auch, was tun wir nicht mehr. Ja, was machen wir ganz einfach nicht mehr? Was ist eigentlich, irgendwer hat gesagt, wir brauchen das und das. Okay, gibt es denn noch? Nein. Okay, brauchen wir das noch? Nein. Okay, gut, abgeschafft. Also diese organisatorische Müllabfuhr, die ist natürlich jetzt da, weil wir uns halt alles anschauen. Mhm. Aber die Frage ist, ist die in zwei Jahren auch immer noch da? Ja, können wir dann den Zustand halten oder ist es dann schon, habe ich mir schon angeschaut, schaue ich mir jetzt nicht nochmal an. Also das zu etablieren ist natürlich sehr wichtig.
Ja, hohe Kunst auch. Ja.
Absolut, weil es wird halt immer mehr und Berichte und dieses und jenes und der will noch das, braucht es aber vielleicht nicht mehr, liest es gar nicht mehr. Also das ist sicher wichtig, da was zu etablieren. Jetzt über diesen einmaligen Prozess, wir schauen uns alles an, hinaus, ja, gibt es so eine Müllabfuhr. Ja, persönlich, ich bin ja ausgebildete Coach und ich Coach aber jetzt niemand, vielleicht irgendwie so versteckt, aber
in der Führungsarbeit.
In der Führungsarbeit, genau. Aber ich suche natürlich Coaching oder ich gehe ins Coaching selber, Reflexion und so weiter, um da auch so quasi ballastlos zu werden. Mhm. Ja, Auszeiten helfen mir natürlich auch. Die sind jetzt nicht so wahnsinnig oft, aber ich versuche halt da entsprechend für mich auch den, so quasi meine innere Mitte immer wieder herzustellen, über eben dieses Coaching und auch Auszeiten und die Balance zu finden.
Mhm. Ich geb was mit den Zuhörern und Zuhörern, weil immer wieder gefragt wird, wie kann man es im Alltag schaffen, wirklich immer wieder darauf zu schauen, ob das, was benötigt wird, noch gebraucht wird, mhm. ja, oder was gedacht wird, das benötigt wird. Ich habe jetzt schon ein paar Beispiele genannt von Kunden, wie wir es losgekriegt haben. Aber eine wichtige Frage ist, die man sich wirklich regelmäßig, und wir stellen es uns alle 2 Monate, brauchen wir das noch? Ja, genau. Oder gibt es was Einfacheres? Mhm. Ja, also gerade wenn mich wer fragt oder wenn ich in Beratungsprojekten bin, dann wird gesagt, na, da braucht man noch mehr Ressourcen. Das ist das Einfachste. Ressourcen aufzubauen ist wahnsinnig einfach. Aber faktisch ist, kostet das Geld. Ja? Mhm. Und die erste Frage, die ich stelle, auch beim Kunden, braucht sie das wirklich oder muss man es anders denken? Genau. Ja? Mhm. Gibt es einfachere Lösungen? Und diese Frage führt in Organisationen zu einem anderen Lösungsverständnis. Nur die Frage, also wenn ich als Führungskraft eines mitgeben möchte, anderen Führungskräften ist, stellt diese Frage. Mhm. Ja, immer wenn es um Ressourcen geht. Zu sagen, geht's anders? Gibt es eine neuere Technologie, die uns das ersetzen kann? Gibt's, kann man die Struktur vielleicht umändern? Bereiche zusammenlegen? Kann man Dinge anders gestalten? Wir denken oft nur in unseren Strukturen, in unseren Abteilungsdenken und, aber vielleicht kann man Synergien nutzen, um hier günstiger zu werden. Hier geht es nicht darum, immer gleich einzusparen, sondern es geht einfach darum, die Kreativität und die Innovationskraft zu erhalten, weil man oft durch diese Fragen und durch die Zeit, die man dem widmet, wirklich ballastlos wird und gleichzeitig auch innovativ ist. Und da kommen wir zur nächsten Frage. Wie gestaltest du ein Umfeld, in dem neue Ideen entstehen dürfen, auch wenn nicht alles sofort perfekt ist? Und was ist dein Zugang zum Thema Fehler? Du hast das zuerst schon angesprochen.
Ja, also ich glaube, immer perfekt zu sein, das geht eh nicht. Also ich glaube, diesen Druck, sich zu machen, diese Perfektion, man muss Fehler jetzt nicht bewusst machen, aber Fehler zulassen. Und jetzt meine Einschätzung ist auch, dass also in meinem Leben war es oft so, dass oft durch schwierige Situationen, vielleicht auch durch Fehler, ganz Tolles dann letztlich entstanden ist. Ah, okay, da ist jetzt ein Fehler entstanden, wie können wir den jetzt ausmerzen? Was lernen wir jetzt daraus und wie können wir es besser machen? Mhm. Ja. Also sie sind unangenehm, aber oft sehr, sehr lehrreich. Ja. Mhm.
Und Innovationskraft, ihr seid ja in einem Bereich, wo Innovation sicher wichtig ist, vielleicht nicht so wichtig wie in einem IT-Unternehmen, aber trotzdem, ihr müsst immer wieder am Laufenden sein. Wie schafft ihr das?
Naja, eben uns wirklich weiterzuentwickeln. Jetzt, also ich denke, die ganze Digitalisierung und auch die neuen Serviceanforderungen, das bedeutet genauso innovieren und entsprechend am Ball der Zeit zu bleiben. Ja, eben auch Lösungen zu finden und da auch die Fehler zuzulassen und nicht zu perfekt zu sein, sondern das eben viele Sachen auszuprobieren, ganz einfach zu tun. Aber wie gesagt, also zurzeit Fokus auf die 4 Initiativen und da passiert eh sehr viel Innovation auch so nebenher.
Ich liebe es, genau. Ja, weil genau das ist der wichtigste Punkt, weil es Abfallprodukte werden sein, dass innovative Themen hochpoppen, was man später machen könnte, oder?
Absolut, also der Themenspeicher ist voll gefüllt, von uns allen wahrscheinlich, sei es jetzt einen Podcast für technische Probleme zu haben und, ja, also vieles eben auch Richtung Digitalisierung, KI, Agents und so weiter zu nutzen, ja, aber zurzeit ist da jetzt für das leider noch keine Zeit oder nicht, um das große Ganze halt umzusetzen, aber das kommt dann noch.
Sehr gut. Zusammenarbeit und Erfolg. Was macht für dich gute Zusammenarbeit aus, gerade in komplexen Organisationen oder in Systemen, wo viel Veränderung notwendig ist, wie bei euch gerade? Und wie gehst du mit Erfolgen um? Feiert ihr bewusst oder ist es eher weiter zum nächsten Thema?
Naja, zurzeit ist viel weiter zum nächsten Thema. Feiern ist schon ab und zu, also wir feiern auch Erfolge, aber wahrscheinlich zu wenig, ja, weil halt die Zeit nicht da ist. Ja, also Vertrauen habe ich schon mal genannt, ist gut, ist wichtig für gute Zusammenarbeit, klare Rollenverteilungen, dass jeder auch weiß, was ist die Aufgabe, was ist die Verantwortung, was ist der Beitrag zum großen Ganzen, eben diese Wertschätzung gegenseitig, Offenheit und eben wirklich dieses gemeinsame Ziel zu kennen. Ich denke, mittlerweile ist ein großer Teil des Teams mit an Bord auf dem Weg und natürlich erste Erfolge geben auch einen Rückenwind, um da den Weg weiterzugehen. Genau. Also ja, also es gibt immer wieder schöne Momente, wo dann Mitarbeiter irgendwie bereichsübergreifend neue Lösungen implementieren und sagen, genau so machen wir es, da brauchen wir das nicht mehr, so geht's. Das freut mich total, wenn ich dann gar nicht mehr gebraucht wäre. Ja? Also ja. Wenn sich die dann zusammenschließen und was Neues auf den Weg bringen.
Abschluss und Ausblick. Wie siehst du High Performance in den nächsten Jahren? Wird sich da was Gravierendes ändern? Hast du einen Zugang dazu?
Naja, ich glaube, High Performance in den nächsten, also ich habe folgenden Zugang möchte ich schon mitgeben. Ich glaube immer noch, dass der Mensch oder der Mitarbeitende, also dass der Impact von dem Menschen unterschätzt wird. Es ist jetzt zwar viel drüber geredet, aber ich möchte es nochmal betonen, dass ich finde das sehr wichtig. Ja. Mhm. Alle Prozesse rundherum ist schön und gut und da wird uns natürlich KI und Digitalisierung total weiterbringen. Aber ich glaube trotzdem, dass Probleme gelöst werden, Sachen auf die Straße gebracht werden, eben durch ein gutes Miteinander. Ja. Mhm. Also ich glaube, also eines meiner Thesen ist ja, Sachprobleme sind lösbar. Meistens sind es die Beziehungen, die dann, wie soll man sagen, wenn die nicht passen, ja, dass Probleme eben nicht gelöst wird. Und das ist, glaube ich, auch das Wichtige, was man lösen muss, die Beziehung, dann wird das Sachproblem auch, also dann bringt man es auch auf die Straße.
Ja. Was ich jetzt wieder so für mich Wichtiges mitnehme, ist, dass im 21. Jahrhundert bedeutet nicht KI ersetzt den Menschen, sondern der Mensch kriegt eine Unterstützung in einer anderen Form. Ja, weil was faktisch ist, die KI kann nicht in die Zukunft schauen, aber der Mensch kann analysieren, kann Zusammenhänge erfassen und kann dadurch auch wirklich gut in die Zukunft blicken. Ja, ich glaube, wir brauchen für den Zukunftsblick unbedingt den Menschen, weil das eine KI vielleicht irgendwann einmal lösen kann, möglicherweise, aber der baut ja auf Daten auf oder Digitalisierung. Und das ist ein wichtiger Punkt. Und da ist das Zusammenleben, das Zusammenarbeiten ein wichtiger Punkt.
Ja, ich glaube, dass wir wirklich noch viele Probleme lösen müssen und da braucht sie Unterstützung der KI, aber ich glaube, dass wir Menschen da noch viel Potenzial haben, eben Großes auf die Straße zu bringen.
Sehe ich auch so. Und wir das wirklich noch nicht hundertprozentig nutzen, ja. Weil wir manchmal oft mehr zweifeln, als dass wir zuhören.
Ja, genau.
Noch eine persönliche Frage. Was wäre dein Business-Snack für mehr High-Performance?
Der Business-Snack. Was ist zu tun?
Also für mich ist die Klarheit ganz wichtig. Für mich gibt es viele Probleme durch eben unklare Prioritäten, unklare Verantwortlichkeiten, unklare Entscheidungen. Da ist tatsächlich Klarheit ist total wichtig.
Mhm. Mhm. Und tägliche Arbeit, oder?
Genau.
Minütlich. Es fängt schon in der Früh an. Ich danke dir, Heidi, für die wirklich tolle Zeit, für deine Zeit hier zu sprechen, zu berichten, so ehrlich auch, ja, dass ihr einen Change hinter euch habt oder noch die PS auf die Straße bringen müsst jetzt mit diesem neuen Weg. Danke dir. Es war großartig. Kurzweilig, intensiv und sehr ehrlich. Ich danke dir dafür, weil gerade ihr habt so einen Change hinter euch, aber noch vor euch die Umsetzung ein Stück. Und das erlebt man nicht oft, dass man da wirklich ehrliche Antworten kriegt und Offenheit. Danke dir.
Ja, danke auch dir, Anke, für die inspirierende Zeit.
Danke. Willst du mehr über die Praxis aus unserer Arbeit mit Unternehmen erfahren, dann hör auch gerne in die Podcast-Serie rein, in denen ich detailliert über die 8 Säulen spreche. Möchtest du herausfinden, wo in deinem Unternehmen bereits High-Performance-Stärken vorhanden sind und wo noch Potenzial liegt, dann fordere unseren High-Performance-Pulse-Check direkt unter office@bequiz.at an. In nur 10 Minuten beantwortest du ein paar Fragen und erhältst dein Ergebnis bereits eine Minute später per Mail. Für Rückfragen stehen wir dir jederzeit zur Verfügung und natürlich auch für ein persönliches Gespräch. Du möchtest uns Feedback geben, gerne via LinkedIn oder per Mail. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du wieder reinhörst in meinem Business Snack, der Podcast mit Denkanstößen für Entscheiderinnen und Entscheider. Viel Spaß beim Podcast Nachdenken. Auf Wiederhören.
Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage. Übrigens, nach dem Snack ist vor dem Snack. Mehr Infos zu Anke von Bequiz Beratungen, Webinare und Publikationen finden Sie unter www.bequiz.at.